Dingen unterstützt zu werden. Unterstützt uns viel. Ich lese gerade ein kleines Büchlein und ich werde heute was davon lesen. Vielleicht ein paar Sätze durch die Predigt durch. Und so fängt das Buch an. Ein Reisender besuchte in China während eines großen Festtages einen heidnischen Tempel. Dort waren viele Anbeter des heidnischen Götzen, welche von einem heiligen Schrein umschlossen waren. Der Besucher beobachtete, dass viele der Verehrer kleine Papierstücke mitbrachten, auf welche Gebete geschrieben oder gedrückt waren. Diese wickelten sich in kleine Bällen, Zähen Lehms ein und warfen sie auf den Götzen. Der Reisende erkundigte sich nach dem Grund dieses seltsamen Vorganges und erfuhr, dass, wenn die Lehmbällchen fest am Götzen haften blieben, das Gebet sicherlich erhört würde. Wenn aber der Lehm abfiele, würden die Gebete von dem Götzen abgewiesen. So war in China in dieser Zeit das Gebräuche. Gebet ist etwas, das alle Menschen davon wissen. Gebet ist etwas ganz Wichtiges vieler Menschen. Was ist eigentlich das Gebet? Für manche ist es so ein Gebräuche, vielleicht Lehmbällchen auf den Götzen zu werfen, schauen, was drauf klebt, um zu sehen, wurde diese Gebete erhört oder den anderen. Und sie nehmen das ganz ernst. Was ist Gebet? Bevor wir das beantworten, möchte ich sagen, was früher gesagt wurde, genau richtig ist. Eine lebendige Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Und ich möchte das ein bisschen umstellen, dass eine bibeltreue Ortsgemeinde eine betende Gemeinde ist. Gebet ist etwas nicht etwas Übriges, etwas extra, etwas Frommes, das wir tun sollten, sonst müssen wir selber was ausdenken, anderen zu sagen, oder das ist nur ein Teil von der Liturgie in dem Gottesdienst. Gebet ist absolut dringend notwendig, sowohl für uns persönlich als auch für die Ortsgemeinde. Gebet ist absolut notwendig. Eine Gemeinde, die nicht betet, wird zweifelsohne in die Irre gehen. Eine Gemeinde, die nicht betet, wird schwach. Eine Gemeinde, die nicht betet, wird nicht vom Herrn geleitet werden. Gebet ist etwas absolut notwendig. Ich muss sagen, dieses Thema hat mich so angesprochen dieses Wochenende. Es ist nicht, dass ich immer so gedacht habe, leider. Aber das ist wirklich so. Wenn wir nicht beten, werden wir vieles von Gott verpassen. Gott will, dass wir ständig in Kontakt mit ihm bleiben. Was ist das Gebet? Es ist etwas von Gott zu erbitten. Aber es ist viel mehr als das. Es ist mehr als Gott, meine Bodengänge machen zu lassen, hat einer gesagt. Es ist wirklich meine Wünsche an Gott zu richten. Gebet ist die Hinwendung der Seele zu Gott. Psalm 25, Vers 1 sagt, zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele. Und wie oft meine Seele bleibt am Boden und schaut nur rechts und links und nicht aufwärts. Gebet ist etwas, das uns in Verbindung mit Gott hält, dass uns, wenn wir wahrnehmen unsere Verbindung mit Gott und wenn wir zu ihm schauen in unseren Seelen und nicht nur an unsere irdischen Sorgen und Gedanken. Gebet ist unsere direkt unmittelbare Kommunikation mit Gott und der Verbindung mit ihm selbst. Es wird gesagt, und es stimmt, Gebet ist auch die größte Macht auf die Erde, die wir haben. Weil wir in Kommunikation mit dem Allmächtigsten sind und er hört und hat versprochen, er antwortet. Ich möchte heute Morgen 1. Timotheus aufschlagen. Ich sage euch ganz ehrlich, diese Predigt fühle ich mich ein bisschen unwohl. Nicht wegen des Themas, sondern weil wir mehr als nur diese Texte anschauen werden oder zitieren werden. Das heißt, die Predigt kommt nicht nur von diesem Text in 1. Timotheus 2. Und deswegen ist es mir wichtig, oder fühle ich mich unwohl, weil wir nicht bleiben so in dem Text. Gestern Abend war es mir klar geworden, ich muss andere Stellen auch berücksichtigen, um dieses Thema für die Ortsgemeinde, die unentbehrliche Eigenschaften der Gemeinde, der Ortsgemeinde zu berücksichtigen, muss ich mehr als nur diese Stelle betrachten. So, der Herr wird uns leiten und sein Wort hat die Kraft und das reicht. Ich möchte zum Anfang hier aber, gut, wir sind nicht ganz am Anfang, diese Stelle vorlesen, dass wir einen Blick haben für Gott und seine Prioritäten. Wir sind im ersten Brief Timotheus. Wir haben vor einigen Wochen den zweiten Brief Timotheus angeschaut, weil Paulus Timotheus, ein Ältester der Gemeinde, die Priorität gegeben hat, oder einen von den Prioritäten in der Gemeinde so aufs Herzen gelegt hat. Und zwar den Predigtdienst. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, dass der Predigt, das Gotteswort im Vordergrund, im Mittelpunkt ist. Das ist in 2. Timotheus. Aber heute werden wir was anderes sehen, was auch sehr wichtig für die Ortsgemeinde ist. Also wenn du eine Anleitung für die Ortsgemeinde hättest, wie soll das funktionieren? Wir haben gestern Abend ein bisschen mit den Kindern ein Spiel gespielt. Und es gibt so eine Anleitung. Es sagt, hey, Spielvorbereitung und wie man spielt und wie viele Steine man haben soll und so weiter. Und dann man schaut, okay, so läuft's. Okay, so sind die Regeln, so ist es. So könnten wir in 1. Timotheus Brief, 2. Timotheus, Titus, diese drei Briefe, vieles lernen, wie die Ortsgemeinde ausschauen sollte. Was Gott wichtig findet. So möchte ich vorlesen, in Kapitel 2, Vers 1. Schau, was der Herr als wichtige Priorität hier uns zeigt. Paulus sagt, 1. Timotheus 2, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht. Als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. In dieser Stelle werden wir mit vier Begriffen beschrieben, definiert oder gesagt, was Gebet ist. Und Definition ist uns gegeben, könnte man sagen. Diese vier Begriffe, er sagt, ich ermahne nun vor allen Dingen, und dann nennt er diesem Sachen. Das heißt, wir merken schon, ist seine Priorität. Vor allen Dingen, pass mal auf, dass er dieses berücksichtigt. Und zwar erst das Flehen. Was ist Gebet? Dazu gehört Flehen. Es spricht von unserem Bedarf. Wenn jemand einen großen Bedarf hat, wenn ein Bettler auf der Straße steht, habt ihr vielleicht sicher gestern beim Büchertisch einige gesehen, die vorbeikommt und was gefleht haben, bittet, könntet ihr mir helfen? Bittet, Ich habe nichts zu essen. Ich brauche Fahrkarte. Sie betteln. Es ist ein Flehen. Das ist Gebet. Zweite Wort ist das normale Wort für Gebet. Drittens, er spricht von Fürbitten. Es ist wie ein Knecht, was er tut, wenn er vor seinem König steht und ein Bedürfnis hat. Er darf vor dem König kommen, aber er kommt vor diesem großen Macht, hat ein Fürbitte. Ich denke, ein biblisches Beispiel an Esther, die Königin, die bei dem König, ihr Ehemann Ahasverus, gekommen ist, wird er gehen, naja, kommt sein Ehemann, aber er wird der König. Und sie hat ihr Leben in ihrem Hand genommen. Ihre Existenz ihres Volkes Israel in der Schwebe, war in der Schwebe. Und sie hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Fürbitte vor dem König zu bringen. Hätte sie gesagt, dass sie sterben mussten, weil sie nicht eingeladen wurde. So war es in der Kultur mit dem König. Aber sie kam mit diesem Fürbitte vor dem König. Sie konnte das nicht selber erledigen. Sie hatte selber nicht die Lösung. Sie hat die Fürbitte gebracht. Es gibt aber ein viertes Wort. Und zwar Danksagungen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Wir wissen, Gebet, okay, ich brauche was. Ich komme zu Gott, ich bete. Das ist erlaubt, das ist sowohl empfohlen, nicht befohlen. Okay? Aber er gab auch was. Danksagung. Wenn wir zu unserem Gott, vor dem König kommen, wir müssen auch, sollten auch ihm danken. Das ist eigentlich, was wir letzte Woche auch betrachtet haben. Gott anzubeten. Gott zu danken. Gott, wie er ist, zu verehren. Es ist nicht nur, dass wir uns beim Herrn bedanken für seine Hilfe in der Vergangenheit, sollen wir schon machen, sondern wir danken, dass er uns so weit gebracht hat, seinen Segen auf uns, sondern es ist auch unsere Zuversicht, wenn wir so beten, ist unsere Zuversicht geäußert, dass in der Zukunft er weiter so eingreifen wird. So ist Danksagung, dass wir merken und sagen, Gott, du bist so gnädig gewesen. Ich weiß, es wird weiter auch der Fall sein. Nun, das ist keine Liturgie vorzuschreiben, dass wir schauen bei der Gebetszeit, dass ich Stefan so anweisen muss. Stefan, du hast nicht richtig gemacht. Du hättest erst so der Flehen gemacht sollen, und dann hättest du den Gebet und dann die Fürbitte. Dann kam die Danksage. Das war ganz falsch. So ist es nicht hier. Okay. Sondern er ergänzt es mit vier Facetten von Gebet. Und jede ist absolut notwendig für uns. Kannst du mit so das was anfangen? So ein Gebet vor Gott zu bringen. Das ist ja Gebet. Und was wir hier sehen, ist, dass Paulus hier ermahnt uns, so zu beten. Ist eine Ermahnung. Liebe Geschwister, es ist eine Pflicht. Ich ermahne euch, dass ihr das macht. Dieses Begriff wird in 1. Timotheus 2 oder 1 verwendet, der sagt, ich habe dich gebeten, ich bat dich, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit wir einiges in Ordnung bringen. Das war eine Mahnung. Das musst du machen. Du musst hier bleiben. Die Dinge sind nicht in Ordnung in Ephesus. Ich brauche dich hier. Bleib du, Timotheus, hier. Und das sagt er hier. Ich mahne euch. Betet. Es ist absolut notwendig. 1. Samuel hat bei der Gebetszeit wurde aus 1. Samuel gelesen. Aber hier sagt in 1. Samuel 12, sagt Samuel zu dem Volk, die ganz ungehorsam waren, auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündige und aufhören sollte, für euch zu beten. Samuel sagt, es wäre Sünde, wenn ich nicht für euch beten würde. Geschwister, Gebet ist eine Pflicht. Pflicht kommt vielleicht ein bisschen negativ vor, aber es ist uns ermahnt. Die Frage ist, wenn jemand uns was ermahnt, denken wir, oh, dann muss ich das machen. Also, es ist so mit Kindern, müssen wir Dinge befehlen. Aber was wir befehlen? Ist es, damit sie das nur äußerlich machen? Ist das das Ziel? Will ich das sagen, ne? Caleb hat gestern das Auto Staub gesaugt und er hat gesagt, Caleb, könntest du das machen? Nun, Caleb hat das nicht gemacht. Und Caleb so, okay, ich mache das. Okay. Wie ich auch in meinem Herzen Dinge tue. Wenn er das hätte gemacht, so gemacht, wäre ich nicht zufrieden. Weil in seinem Herzen spielt er Fußball auf die Straße. Aber mit seinem, ja, äußerlichen Seite macht er was, okay? So hat er nicht gemacht. Er hat mit Freude gemacht, ich bin dankbar. Aber das war schon ein Befehl. Gott sagt, ihr müsst beten. Nun, für wen oder für was sollten wir beten? An dieser Stelle merken wir, es sagt, wir sollen flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Nun, nur kurz habe ich die Zeit, es genau in die Tiefe reinzugehen, aber wenn er sagt für alle Menschen, bedeutet das, dass wir im Gottesdienst dann für alle Menschen in der Welt beten müssen? Das ist so ein altes Gebet, dass wir jeden Sonntag beten müssen. Herr, segne all die Menschen, segne all die Gemeinden, segne all die Missionaren. So ein altes Gebet, habe ich gehört. So, okay. Das ist nicht, was hier gemeint ist. Okay. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das im Sinn ist. Er spricht hier, und es wird an anderen Stellen, das Wort alle wird auch verwendet in Zusammenhang, für alle Arten von Menschen. Für alle Arten von Menschen. Dass wir, ob es unser Nachbar ist und wir vorbeilaufen, ich sollte für ihn beten. Wenn ich an etwas denke, ein Geschwister in der Gemeinde, sollte für ihn beten. Nicht nur ein Schicht oder ein Alter in der Gemeinde oder einige, die ausgebildet sind oder nicht ausgebildet sind. Alle Arten von Menschen brauchen Gebete. Und das findest du wirklich in der Schrift. Gebete wird nicht nur allgemein. Also wenn es so wäre, dann können wir Zeit sparen, müssen wir nicht Gebetsanliegen nennen. Wir können sagen, okay, wir beten einfach alle die Kranken. Wir beten alle die Kranken, alle Welt. Und dann beten wir, ja, und dann haben wir schon Helmut Mediger erwischt. Ne? Ist alles gut. Und ist alles okay? Also ist alles gut, ne? Alles abgedeckt. Nein. Wir sollen spezifisch beten. Dann siehst du das immer wieder in der Schrift. Bete für alle Menschen. Und dann spricht er auch hier über eine besondere Gruppe von Menschen. Für Könige und alle, die in Hoheit sind. Obrigkeiten sollten wir auch für die beten. Sie sind von Gott eingesetzt. Wir sollten sie gehorchen, unterordnen. Wir sollten Steuer bezahlen. Wir sollten denen gegenüber ihre Gesetze, soweit die mit dem Herrn nicht dagegen sind, sollten wir das gehorchen, was zum Glück in unserem Land der Fall ist. Wir sollten die Obrigkeiten beachten und wir sollten für sie beten. Sie brauchen unsere Gebete. Das haben wir auch der Frau Dülle gesagt. Wir sind dankbar für sie, dass wir für sie beten. Sie braucht unsere Gebete. Nun, möchte so was merken über Gebete hier. Im Moment in Amerika gibt es einen großen Wahlkampf. Ja, Dienstag in einer Woche. Schrecklich, was dort läuft. Liebe Geschwister, sollen wir die Geschwister in Amerika beten. Es ist wirklich ein geistlicher Niedergang dort, der stattfindet. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist ein Wahlkampf. Wir haben die Möglichkeit zu wählen, den Verantwortung im freien Land zu wählen. Denken, ich habe Einfluss in der Gesellschaft, wenn ich das mache. Was Paulus hier sagt, ihr habt Einfluss, wenn ihr betet. Das ist millionenmehrfach mehr wert als eine Wahl. wenn ihr betet, könntet ihr die Obrigkeiten beeinflussen. Wir können im Gottesdienst für die Kanzlerin Merkel beten und Einfluss haben. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht fast unbegreiflich, dass es uns befohlen? Wenn wir uns darauf stehen, ich sollte wählen, umso mehr sollte ich für sie beten. Es gibt andere Stellen, die sagen, wofür wir beten sollen. In 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6 ist ein sehr wunderbares Vers. Ich möchte dich fragen, bist du heute mit Sorgen im Gottesdienst gekommen? Trägst du sie unsichtbar in deinem Herzen? 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6 hat Gott eine wunderbare Befehl für dich, eine Hinweis für dich. Vers 6 sagt er, demütigt euch, 1. Petrus 5, Vers 6, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöre zur rechten Zeit. Und wie demütigen wir uns? Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Hast du Sorgen über deine Gesundheit? Bist du belastet wegen der Zukunft finanziell? Wie kommt ihr durch? Wie werdet ihr die Rechnungen nächste Woche bezahlen? Wie werde ich mit der Situation gut rauskommen? Oder mit der Beziehung? Oder die Schwierigkeit? Nimm den Sorgen. Lege sie alle in einem Beutel, einen großen Sack. Und werft sie auf den Herrn. Gib die alle ab. Durch Gebet. Was für ein Rat ist das? Geschwister, glauben wir das? Funktioniert das wirklich? Oder ist das nur ein geistiges, schönes Spruch, den jeder sagt, aber stimmt nicht? Nimm deine Sorgen. Gib denen dem Herrn rüber. Philipper 4 wird oft erwähnt. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung wieder oder Anliegen vor Gott kund werden. Gott weiß schon Bescheid, aber er sagt, sag mir trotzdem. Wenn wir beten, tut Gott vieles. Ich möchte dich fragen, bist du überzeugt, dass Gebet solche Macht hat? Dass du wirklich einen Einfluss in diese Welt haben kannst, durch deine Gebete Gott sagen? Vielleicht ist eine Hemmung, warum wir das nicht machen, weil wir an den großen Gott denken. Er ist allmächtig. Er ist heilig, er ist ohne Sünde und wir stehen dort da wie Esther, der gleich die Tür aufmacht und vor dem König erscheint und denkt, dass sie das nicht überleben wird, weil sie nicht eingeladen wurde. Und dann machen wir lieber die Tür zu und gehen zurück zu unseren Kammern. Aber Hebräer 4 sagt was. Eigentlich in 1. Timotheus Vers. Wir waren in der 1. Timotheus. Er sagte in Vers 5. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus. Wir haben die Möglichkeit in Gegenwart des Königs aller Könige zu kommen. Weil wir einen Mittler haben zwischen uns als Sünder und der große, allmächtige Gott. Und zwar der Gottmensch, eine muss es erlangen. Sowohl die menschliche Seite der Menschheit mit denen zu identifizieren, wie eine Brücke, der auf der Seite, auf der Klippe befestigt ist, muss er Mensch sein. Aber er musste mehr als Mensch sein. Er musste auch die ewige Distanzstrecke rüber zu der göttlichen Seite. Nur eine könnte das tun. Und zwar der Gott-Mensch. Und hat diese Brücke für uns Menschen und Sünder geschafft, überbrückt. Damit wir Zugang zu Gott haben. Nicht nur Zugang, sondern Hebräer 4 sagt es in solche schöne, ermutigende Worte. Er spricht von Jesus als den hohen Priester. Weil du denkst an Israel. Und sie waren auch, es gab dieser Heiligtum, der Allerheiligsten. Und sie durften nicht rein. Und es gab dieser Vorhang. Und sie haben sich komplett auf den hohen Priester ihre Hoffnung geben müssen, weil er der Mittler war, unvollkommen, aber der Mittler war, um dem Opfer zu bringen vor den Menschen. Jemand musste für die Sünde des Volkes sterben und der Lamm wurde geschlachtet und das Blut wurde vor Gott gebracht, damit die Strafe bezahlt wurde. Und er ging rein in dem Heiligtum. Aber Hebräer sagt, dass jetzt dieser Schlachtopfer vorbei ist, weil ein hohen Priester, der vollkommene hohen Priester, gekommen ist, der Mensch, der Fleisch und Blut teilhaftig ist, der mit den Kindern teilhaftig ist. Und er sagte von ihm, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könne mit unseren Schwachheiten. Kommst du nicht zu Gott, weil du schwach bist? Wir haben nicht einen hohen Priester, der das nicht versteht. Du hast nicht einen Mittler, der dich einfach klein macht, weil du so schwach bist, sondern diesen hohen Priester, der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Er wurde versucht, aber hat nicht gesündigt. Und weil wir so einen hohen Priester haben, sagt er hier, wieder ein Befehl. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Lasst uns hineintreten mit Freimütigkeit. Du sagst aber, ich bin Sünder. Ich habe Fehler gemacht. Ja. Ich bin schwach. Ja. Du weißt nicht, was ich diese Worte hinter mich habe. Ja, weiß ich nicht. Gott schon. Aber du hast einen Mittler. Und du darfst. Du solltest. Du musst, liebe Schwester, liebe Bruder, vor dem Thron der Gnade kommen. Mit Freimütigkeit, weil er das für dich getan hat. Eine bibeltreue Ortsgemeinde ist eine betende Gemeinde. Wir dürfen durch Jesus, unser Mittler, wir müssen, weil wir Sünder sind, und vor diesem Gott kommen müssen, um von ihm gestärkt zu werden, von seiner Hilfe haben zu dürfen. Es ist alles durch ihn. Wie oft denken wir an diese wunderbare Möglichkeit, aber nehmen es nicht wahr. Am 14. April 1912, gegen 23.40 Uhr, etwa 300 Seemeilen südöstlich von Neufundland, seitlich mit einem Eisberg, wurde den Titanic, dem Schiff seitlich mit einem Eisberg getroffen, kollidiert und 2 Stunden 40 Minuten später ist sie gesunken. Es gab über 2200 an Bord. Von den vorhandenen 1178 Rettungsbooten wurde nur 705 belegt. Wie oft sind wir wie auf einem gesunkenen Schiff oder einem sinkenden Schiff? Der Rettungsboot ist da. Gott sagt, bete. Und der Rettungsboot schwimmt leer, unbenutzt. Wie oft nehmen wir nicht wahr, was Gott uns angeboten hat? Matthäus 21, Vers 22, ich möchte das aufschlagen. Matthäus Evangelium, Kapitel 21 und Vers 22. Es gibt diesen Feigenbaum, der Jesus geflucht hat. Das ist der einzige Wunder, das Jesus getan hat, der etwas zerstört hatte. Ein Feigenbaum wurde zerstört. Er ist geflucht, verflucht. Und sie kamen zurück später und es war dann verdorrt. Und die Jünger haben sich gewundert, dass es verdorrt hat. Und Jesus antwortete, Vers 21, Matthäus 21, und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor, wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Ich möchte dich fragen, glaubst du diese Verheißung? Alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Es gibt eine Geschichte in diesem Buch von einem Neubekehrten. Er ist neu zum Glauben gekommen. Er war in eine theologische Schulung mit dem Autor und er sagte, hat diesen Vers gelesen. Und er brachte den Vers zu dem Bruder und sagt, schau mal diesen Vers an. Ist das wirklich wahr? Ist es wirklich so? Der Bruder sagt, ja, schon. Aber gleichzeitig kamen alle die Bedenken. Alle die Einschränkungen. Um die Verheißung wirklich klein zu machen. Um wirklich zu begrenzen. Aber als er das selber betrachtet hatte, kam er zu der Überzeugung. Es stimmt. Wenn ich mit dem Herrn wandle, wenn ich ihn kenne, und ich weiß, was mein Herr seine Werte, ich weiß, was er denkt. Und ich habe Sorgen und ich weiß nicht, was zu tun. Betet im Glauben. Betet, was du von Gott weißt. Er sagt, betet nach meinem Willen. Was weißt, kennst du von Gott? Er ist gut. Er ist Liebe. Er weiß alles. Er hat alles. Er ist souverän über alles und er ist der allmächtige König, er ist ein gerechter Gott. Bringe deine Gebete zu diesem Gott und bete zu ihm. Wenn wir so einen Gott kennen, werden wir nicht kommen mit unseren Begierden, so ein Lamborghini zu haben. Also, verstehe mich nicht falsch, so ein Lamborghini ist schon ein tolles Auto. Aber ich weiß, dass mein himmlischer Vater... Mein himmlischer Vater weiß eigentlich, dass es mir nicht gut tun würde, so einen zu haben. Es würde auch euch nicht gut tun, wenn ich so ein Auto hinfahren würde. Es würde euch gefährlich sein, okay? Es gibt so Videos auf YouTube, wo diese Supercars so gefahren sind. Und es ist so eine Reihe, ich denke 10 oder 15 von diesem, wo sie alle so total Schaden sind, also Unfall oder gebaut haben, weil sie nicht verstanden haben, wie man das Ding fährt. Ding fährt auch so, also so schnell. Und dann so ging es so schon 81 Grad und so gefährlich ist das Ding. Würde auch für mich sein, wenn ich einen so hätte. Ich kann nicht für Stefan sprechen, aber er hat es vielleicht im Griff. Seine Autos nur gehen in Flammen hoch. Sorry. Du kommst nie weg von der Geschichte. Das ist so. Also, verstehe mich. Wenn ich zu Gott komme, ich Gott kenne, ich weiß, was ich von ihm bitten kann. Im Freimut. Und ich weiß, was ich nicht bringen darf. Aber was für ein Schatz. Matthäus 21, 22 wieder. Alles, was immer ihr im Gebet Glauben begehrt, werdet ihr empfangen. Wir stehen wie auf einem Schatz, unterirdischer Schatz. Und wir sind nicht bereit, den Schatz zu uns zu nehmen. Die Eigentümer von Mount Morgan in Queensland plagten sich viele Jahre hart auf ihren unfruchtbaren Abhängen. Sie schlugen sich kümmerlich durch, ohne zu ahnen, dass unter ihren Füßen eines der reichsten Goldvorkommnisse war, die die Welt je kannte. Da war unermesslicher Reichtum, wie man sich ihn nicht erträumen konnte, aber unerkannt und darum ungenutzt. Er gehörte ihnen. Und sie hatten ihn doch nicht. Sind wir aber nicht genauso? Die Verheißungen, Geschwister, gehören uns. Aber sie bleiben liegen. Zum Schluss, wie sollten wir als Gemeinde beten? Wie solltest du beten? Wir sollten erstens mit Zuversicht beten. Wir sehen hier alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt. Betet mit Zuversicht. Und wenn du nicht mit Zuversicht beten kannst, überleg mal, ob das richtige Gebetsanliegen ist. Wir sollten im Gebet ausharren. Apostelgeschichte Kapitel 12. Ist Jakobus, der Bruder von Johannes, von Herodes getötet worden. Jetzt ist Petrus an der Reihe. Er ist im Gefängnis. Er wartet auf den Todesurteil und die Gemeinde haben die ganze Nacht gebetet. Sie haben nicht aufgehört. Und der Petrus wurde gerettet, wurde befreit von einem Engel. Denk an Lukas 18, der ungerechte Richter. Und die Frau, die Gerechtigkeit bräuchte. Und sie haben sie hat nicht aufgehört zu beten und zu flehen, ihm auf den Nerven zu gehen, bis er gehört hatte. Und antwortete und sagt, nicht, weil ich dir helfen will, nur damit du mich in Ruhe lässt, ich helfe dir halt. Was möchte Gott uns zeigen? Gott ist nicht ungerecht. Die Betonung hier ist auf die Gebete. Wenn ich so sagen kann von dieser Stelle in Lukas 18, geh auf die Nerven von Gott. Ich denke, das ist im Sinn von dem Gleichnis. Bis er dir hört. Hast du überlegt, wenn deine Gesundheit es erlaubt, auch zu fasten? Das ist nicht in der Bibel verboten. Das ist gezielt, intensiv, Gebet. Und ich sage euch, Geschwister, es funktioniert. Wir sollten ausharren im Gebet. Wir haben heute vorgelesen gehört, Apostelgeschichte 4. Diese Geschwister waren in Not von der Verfolgung und sie haben gebetet zu dem Herrscher aller Welt und er hat ihnen geholfen und Freimut gegeben. Betet nach Gottes Wille, es Johannes 5 sagt. Dies ist die Zuversicht, dass wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen beten. Haben wir schon einmal einen Vater gesehen, der einer Rasierklinge sein kleines Kind gegeben hatte? Würde Gott auch nicht uns geben, wenn es uns nicht hilft. Aber du kriegst, Geschwister, wenn du im Glauben betest, kriegst du eine Antwort. Kriegst du den Frieden, kriegst du die Ruhe, die du brauchst. Betet nach seinem Willen. Hast du eine große Entscheidung zu treffen? Betet, dass Gott dir zeigt. Er ist dein Hirte, sagt Psalm 23. Du bist seine Schafe. Betet, dass er dir Weisheit schenkt. Jakobus 1 sagt, wenn du Weisheit mangelst, ich mangel an Weisheit. Bittet, dass du es bekommen. Wir brauchen Weisheit für Entscheidungen. Wie oft leiden wir, weil wir nicht beten? Jakobus sagt, ich möchte mit diesem Vers aufschließen. Die Zeit ist fortgeschritten. So eine starke Verheißung. Sagt Kapitel 4. Er sagt, ihr begehrt, Vers 2, ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Sie haben so untereinander gestritten und haben keinen Frieden unter sich gehabt. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und Jesus sagt, bittet und ihr werdet empfangen. Matthäus Kapitel 7. Du hast einen vollkommenen himmlischen Vater. Und er sagt, bittet. Liebe Geschwister, wenn wir alle das ernst nehmen, wenn wir dieses Prinzip wirklich zum Herzen nehmen können, in der Woche, ob wir unterwegs sind zu der Arbeit oder nicht schlaflose Nächte uns hinlegen müssen und nicht schlafen können, und wir das ernst nehmen, ich darf zu dem König kommen und er hört, was wird Gott tun? Was werden wir von Gott erwarten? Alles. Große Wunder. Diese Gemeinde ist jetzt nur 5 Monate alt. Und wir haben schon in unser kurzes Leben vielen solche Gebetserhörungen bekommen, erfahren. In Räume gegenüber bekommen wir. Diesen Raum selbst war eine Gebetserhörung, weil wir vor einem Jahr angefangen haben, dringend, gezielt zu beten, weil es gar nichts gab für uns. Gott hört auf Gebete und lass uns eine betende Gemeinde sein. Wir wollen beten. Und dazu wollen wir aufstehen. Und danach bleiben wir stehen. Wir kommen vor dir, König aller Könige, als Sünder. Und wir beten dich an. Und wir freuen uns, dass wir Zugang zu dir haben durch deinen Sohn. Und wir stehen, Herr, unter dem Blut Christi. Ohne ihm haben wir nichts. Ohne ihm sind wir verloren. Und wir beten, Herr, dass du heute Abend, heute Morgen eine gebetende Gemeinde, betende Geschwister machst. Ich bete, Herr, wenn es eine hier gibt, der dich nicht kennt, der diesen Zugang zu Gott gar nicht erfahren hat und nicht damit anfangen kann, dass er heute auf die Suche kommen wird. Und dieser Zugang zu Gott herstellen wird oder erfahren wird, weil Jesus in ihre Stelle gestorben ist. Wir beten durch Jesus. Amen.